Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Ey, wenn das noch schiefgehen sollte mit dem Klassenerhalt diese Saison, ne? Und wir uns in 3 Wochen fragen, woran hat es gelegen? Wo haben wir bloß die Punkte verloren, die nötigen, dann werden wir uns vermutlich an diesen sonnigen 2. Mai erinnern, ja, der mir auch heute am 4. Mai noch ziemlich quer sitzt, muss ich sagen, aber da kenne ich noch jemanden. Hallo alle, hallo Jan.
Hallo Thomas, ich liege hier noch unten unterm Pult, ich bin noch zusammengekauert und ich nuckel am Daumen und schluchze leise vor mich hin. Ich komme jetzt mal eben einmal so hier hoch. Ja, mir geht's da genau wie dir. Ich habe auch dieses Gespräch kurz vor unserer Aufnahme ja quasi begonnen mit dem Satz. Eigentlich habe ich noch gar keinen Bock, über Werder zu reden. Aber war Mutter Mut, ne? Deswegen schönen guten Tag da draußen und ganz vor allem dir, meinen Liebsten, schönen guten Tag.
Fingernuckeln, Zittern und Embryohaltung ist ja im Prinzip im Vergleich zu Samstag schon ein Fortschritt, denn da waren wir mehr oder weniger komplett versteinert, ja, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, dementsprechend, sag ich mal, die Euphorie hält sich in Grenzen. Momentum to go. Das war letzte Woche. Momentum am Arsch, würde ich sagen.
Ja, Momentum to stay.
Momentum verschenkt, ja, würde es jetzt wohl vermutlich.
Am Arsch ist eigentlich schon, trifft es schon sehr, sehr,
ja,
gut.
Es ist verdammt nochmal Momentum am Arsch.
Momentum mein Arsch. Ja.
Dafür hat der schönere Arsch von uns beiden diesen Folgentitel rausgehauen, Jan. Der ist auf deinem Mist gewachsen und ich liebe alles daran.
Ja, der kommt in der Tat aus einem, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken Sonntag, ja, während ich in der Küche stand und sich abzeichnete, dass St. Pauli nichts holt gegen Mainz. Ja, da kam mir der erste Gedanke, ey, was haben wir ein Schweineglück, dass wenigstens St. Pauli, und das war dann vor dem Freiburg-Spiel vom Abend, wo ja dann Wolfsburg auch nur noch einen Punkt geholt hat, dass wenigstens die auch nicht punkten, und deswegen kam dann wirklich spontan, ey, eigentlich sind wir tot und trotzdem leben wir irgendwie. Und da war es dann nicht mehr weit zu Dead Man Walking. Ja, der Film und die Redewendung kommt ja eigentlich aus dem Singular, aus dem englischen Singular, also Dead Man Walking, ein Mann, ein toter Mann läuft. Aber in Bezug auf eine Fußballmannschaft macht der Plural mehr Sinn, Dead Man Walking. Und ja, was kann ich sagen? Selten hat ein Bild direkter so gepasst für diese Fußballmannschaft wie Dead Man Walking.
Ey, willkommen in Folge 283. Willkommen in der Zombie-Apokalypse.
Ja, aber wirklich.
Ey, wirklich. Das war wirklich, also ich finde, Dead Man Walking, das passt absolut. Und auch die Mehrzahl passt, denn wir sind nicht der einzige untote Fußballclub, ja, der sich irgendwie versucht, in der Klasse zu halten, taumelnd und schwankend vielmehr. Ja, es passt, ne? Es sind auch andere Untote noch unterwegs, ja. Wolfsburg, aber immerhin noch einbeinig, sag ich mal, taumelt noch hinter uns.
Irgendwas zuckt bei denen noch.
St. Pauli ist Gott sei Dank 5 Meter hinter uns einfach mal tot umgefallen als untoter, ja, Zombie, Horror, Grusel, Vampir.
Die riechen Blätter sogar schon ein bisschen.
Ja, riecht schon ein bisschen, und da können wir auch gleich nochmal ein bisschen detaillierter drüber sprechen. Pfiffe gegen den Trainer und auch St. Pauli-Fans, die echt auf der Zinne sind, und auch da muss schon viel passieren. Ja, Dead Man Walking, das passt. Sad Man Talking würde auch passen auf uns beide.
Zu uns beiden zumindest, ja, genau.
Und genau, was mir auch gut gefallen hat, Dead Man Walking, ey, so haben wir auch gespielt.
Ja. Ja, Zombie-Apokalypse schließt sich da komplett dran an, und ja. Spoiler, wenn du als Spieler dir mehr Sorgen machen musst, dass du nicht auf einmal ein Bein verlierst, ja, dann kommt sowas dabei raus. Ja, mein Gott, also wirklich, wir haben ja auch direkt nach dem Spiel, zumindest in den 5 Worten, die wir nach dem Spiel noch miteinander gewechselt haben, aus Frustration.
Es lag nicht an dir, Schatz.
Ja, genau. Es ist, ich bin einfach mit der Gesamtsituation unzufrieden. Also ich kann es mir auch nach wie vor nicht erklären. Ich kann es mir nicht erklären, wie vor allem nach diesen letzten beiden Spielen, wo wir dachten, sie haben es endlich verstanden, ja, wie du dann so einen blutleeren Auftritt hinlegst, ey, vor ausverkauftem Weserstadion, bei geilstem Wetter, Matchball, ja, es liegt auf dem Silbertablett vor dir. und du scheißt rein. Mhm. So. Das ist für mich einfach wirklich nach wie vor nicht zu greifen. Und da ist dann auch wirklich so, da kommt dann in mir auch echt so eine kindliche Bockigkeit hoch, dass ich mir denke, ey, macht euren Scheiß doch alleine wirklich so. Ich keine Ahnung, ich bin einfach wirklich echt abgekaut. Es gibt kein besseres Wort dafür.
Ja, ne, man ist immer noch ziemlich, ziemlich stumpf, fühlt sich das Ganze an, muss ich auch sagen. Und es hätte wieder so, und das sagen wir leider viel zu häufig in dieser Saison, wieder ein perfekter Fußballtag werden können, wenn nicht das verdammte Spiel nicht gewesen wäre.
Genau. Ne? Ey, und dann weißt du, wenn du dann auch noch dir dann so das Drumherum anguckst, ne, also wie gehen die Spieler damit um, wie gehen die Funktionäre damit um, ne, was wird dann danach dann irgendwie auch, also wie wird das, naja, du kannst es ja noch nicht mehr erklären, ja, aber welche Vermutungen werden geäußert, woran es gelegen haben könnte, gib mir einfach das Messer an der Tasche auf, es ist wirklich,
Ich wollte gerade sagen, ich finde es ein bisschen zu billig zu sagen, man kann es nicht verstehen oder das ist nicht erklärbar. Natürlich ist das erklärbar. Und wenn man aber danach fragt und Gründe sucht, dann geht's einem nicht besser, sondern noch schlechter. Denn das fand ich, also ich wäre froh gewesen, wenn man das nicht alles erklären könnte. Ja, wenn man es nicht, also wirklich nicht erklären könnte. Aber man kann es ja erklären. Und das, finde ich, irgendwie macht mich, es zieht mich noch viel, viel mehr runter. Weißt du, wenn wir gerade in dieser Splatter-Horror-Gruselfilm, in diesem Genre, und es ist nicht mein Genre, ne? Aber es gibt ja bei dieser Art von Film, gibt's ja so zwei Varianten, ne? Gibt's Variante 1, das ist eher so Massaker in Superzeitlupe, überall spritzt Blut, Kettensägen, du wirst komplett spektakulär zerlegt, dein Stolz wird gebrochen. Das sind dann so Filme oder Spiele wie gegen Bayern, Stuttgart oder so oder Köln oder St. Pauli, die haben richtig, da hat das Blut gespritzt bei uns, weil die haben uns wirklich vor aller Augen fertig gemacht. Das hier, ja, Variante 2 war ja eher so ein subtiler Horror, fand ich. Also Augsburg, das war kein Blut, das war ja eher so Grusel, der bei mir zumindest noch nachhaltig immer noch im Kopf stattfindet.
Ja. Psycho.
Ja, die haben uns nicht zerlegt, das war wirklich dreimal sauber das Skalpell angelegt bei uns. Ja, und ohne Körper, wir waren ja auch nicht mal dran, ja, also wir haben den Schnitt gar nicht gemerkt und dann stand schon 0-2. Und dieser Horror im Kopf, diesen Augsburg-Spiel, weil wir, die haben ja nicht gut gespielt, Augsburg, so. Und trotzdem haben sie
mussten uns. Mussten sie auch nicht.
Ja. Ne? Und trotzdem haben sie uns mit drei sauberen Schnitten irgendwie, ausgeknipst, irgendwie. Und das hat mich eher so an Spiele erinnert, weil dann der Kopf anfängt zu arbeiten, weißt du? So, man guckt in so einen Abgrund. Also, Bielefeld, das allererste Pokalspiel, das war auch so.
Ja, wo das stimmt.
Schon während des Spiels geht die Maschine im Kopf an und du denkst dir, ey, wenn wir das verlieren, dann passiert das. Ja,
naja,
oder
ich bin ja auch sogar,
1-1 gegen Köln, weißt du das noch in der Hinrunde, wo wir 1-0 führen, klar die bessere Mannschaft sind und dann noch unglücklich zu Hause das Hinspiel, dieses 1-1 von El Mala kriegen und das so ein krasser Downer war im Kopf. Bayern sind, oder Quatsch, nee, nicht Bayern, aber so Bielefeld-Pokal, das war für mich so ein klassisches, ich bin in deinem Kopf und hör auf deine Synapsen. Und so geht's mir jetzt auch, ey, weil jetzt alles, also, boah.
Da. Ja, es ist, also was bei mir jetzt vor allem einmal passiert ist, ist, dass ich halt jetzt auch durch diese Art und Weise und die und nicht zu erklären, bezieht sie, ist vielleicht dann falsch ausgedrückt, sondern es bezieht sich dann vielleicht eher auf es nicht verstehen können. Ja, ich auch mit allem, was jetzt gesagt wird und so, bin ich mittlerweile auch in so einem Komplett-Fatalismus Modus angekommen, wo ich mir denke, so, ey, ganz ehrlich, wie soll das besser werden?
Ja, genau, das meine ich.
So, also auch so diese Perspektive, weißt du, also sich und da reden wir ja nachher auch nochmal drüber, ne, aber wir müssen auch auf jeden Fall nochmal über das Thema Taktik reden.
Ja, genau.
So, da ist, also da schlägt's mir auch die Schuhe weg irgendwie, aber es ist einfach so ein, ich bin auch noch in so einem geilen Delulu-Fan-Modus immer noch, dass selbst wenn wir dieses Tor kassieren aus dem Nichts, das 0-1, ja, mein erster Gedanke ist, okay, wir haben noch genügend Zeit. Ja, das wird schon noch, das kriegen wir schon noch hin, weil man es einfach auch in dieser Phase, in der wir gerade zu sein schienen, nicht unvorstellbar war, dass sie sich jetzt schütteln, nochmal den Fuß aufs Gas stellen und das Ding noch korrigieren. Hm. Aber dass dann überhaupt nichts kommt. Da kommt dann überhaupt nichts.
Ja, und aber ich finde, das Schlimme daran fand ich, dass man es ja erklären konnte. Also ist es eine gute Idee, zu Hause gegen Augsburg mit einer Fünferkette zu spielen, nur weil man niemandem wehtun will? Ja. Ist es wirklich schlau, nicht auf die Umstellung, die Manuel Baum in der ersten Halbzeit macht, weil wir ja ganz gut reingekommen sind erstmal, darauf nicht zu reagieren, als Trainer? Ist es wirklich schlau, in der Halbzeit diese Wechsel zu machen, wo wir vorher noch ja meinten, ey, der Einzige, der sich hier nach dem 0-1 aufbäumt, ist Koulibaly. Und der wird dann ausgewechselt und so. Also diese Fragen muss man leider schon stellen, ey. Und diese absolute Plan- und Ideenlosigkeit nach vorne ist wirklich, also das hat mich wirklich
gebrochen.
Ja, wirklich, aber nachhaltig mache ich mir Sorgen. Wie soll denn das weitergehen, selbst wenn wir die Klasse halten?
Selbst wenn wir die Klasse, es ist genau mein Gedanke.
Und auch in der zweiten Liga brauchen wir ein bisschen mehr Idee, als dass dieses wilde Hin- und Her-Gestelle und, also das war so komplett planlos.
Ja. Und ich finde es dann halt so erschreckend. Ich finde es dann so erschreckend, dass dann danach auch alles, was halt eben von Tune kommt, ehrlicherweise klingt wie Ausflüchte. Und das finde ich, also das ist ja jetzt wirklich nur eine Wahrnehmung von weit weg, ne? Aber dann auch so Sachen zu hören wie, egal ob Fünf- oder Viererkette, darauf kommt es nicht an. So. Dabei sieht diese Mannschaft ganz anders aus, wenn sie das eine oder das andere spielt. Ja, und ich das kann jetzt auch alles wirklich noch eine Nachwehe dieses frustrierenden Erlebnisses gewesen sein, aber mir fehlt die Fantasie, was wir jetzt bis Saisonende noch überhaupt noch irgendwie bewegen wollen. Und einfach ein Scheißgefühl, in der Situation jetzt irgendwie gefühlt trotzdem noch davon abhängig zu sein, dass wenigstens Leipzig und Bayern am nächsten Spieltag in irgendeiner Form ihre Grundform zeigen, wenigstens. Ja. Und das tut einfach nicht gut.
Diese bittere Erkenntnis, es eigentlich gar nicht verdient zu haben. Also wirklich, ich fand das wirklich so deprimierend. Und auch danach, dann, ich bin echt bei dir, dass diese Erklärungsversuche danach, war vielleicht doch kein Selbstläufer. Da denke ich, Alter, das Wort, da kriege ich, Alter, also selbst wenn man sagt, es war keiner, aber das ist schon eine Denkweise, wo ich wirklich, da schrillen bei mir echt die Alarmglocken. Wir haben ja jetzt noch zwei Runden. Wir müssen noch zweimal in den Ring steigen. Ey, es ist der verdammte 32. Spieltag.
Ja. Ne? Und es kommt nicht ohne Grund, hat man so viel auf Augsburg gesetzt, weil man jetzt gegen Hoffenheim und Dortmund spielt, die uns in Normalform das Fell über die Ohren ziehen.
Ey, und dann so zuchoken. Ey, bevor wir da gleich nochmal in diese Jauchegrube Fußballspiel reinspringen, ne? Lass uns doch noch mal eben ganz kurz Sie befinden sich hier Einheit einschieben, kurzen Überblick, weil es haben sich ja gefühlt 112 Vereine an diesem Wochenende gerettet.
Ja.
Nur wir nicht. Ja. So. Und
auch unter anderem der HSV in Style, muss man dann echt mal sagen.
Und auch das tut mir weh, wie arrogant wir waren. Der HSV holt keinen Punkt mehr. Nee, wir holen vielleicht keinen Punkt mehr. Ey, der HSV ist gerettet, ohne Vuskovic, gewinnt 2-1 in Frankfurt.
Weil sie es verstanden haben.
Ja, auch ein schwacher Gegner, aber ich sage mal auch Augsburg hätte man mental ein bisschen mehr fordern können. Ja,
so. Schön gesagt, da, inklusive des Untertons.
Ja, ich lass es mal so stehen. Union Berlin spielt einen Katastrophenfußball, rettet sich mit einem 2-2 zu Hause irgendwie gegen Köln, indem sie einfach alles reinwerfen und sich den Arsch aufreißen. Borussia Mönchengladbach rettet sich durch einen 1-0 Sieg gegen Borussia Dortmund zu Hause. Auch das scheint zu gehen. Und Mainz ist auch endgültig gerettet durch den Sieg bei St. Pauli. Die wiederum, Gott sei Dank, ich habe in Mathe eine 5 geschrieben, aber St. Pauli ist meine Melanie, die hat eine 6, die Gott sei Dank noch schlechter performt haben. Also, es sieht nicht gut aus.
Nee, absolut nicht. Und Union und der HSV sind gerettet, ziehen jetzt aber punktetechnisch auch nicht die Wurst vom Teller, muss man dann ja auch mal sagen. Nee. Ja, es geht aber jetzt, ja, genau, 1 und 2. Aber es geht jetzt um Wolfsburg, St. Pauli, Werder und Köln.
Ja.
So, das sind die Mannschaften. Und da sind wir wirklich, also das ist ja wirklich, wer stirbt langsamer? Ja, das kann die einzige Frage sein, die man jetzt noch beantworten muss. Denn
ein Zombie-Schneckenrennen.
Ja, aber wirklich. Es ist wirklich ein Zombie-Schneckenrennen. Und gut, das Einzige, was uns noch eint, ist, wir haben alle wirklich arschschwere Aufgaben jetzt noch an den letzten 2 Spieltagen zu erledigen. Ja. Aber es ist auch schon so geil, dass wenn du dir die beiden Mannschaften hinter uns anguckst und sagst, okay, auf dem Papier, die holen keinen Punkt mehr, du kriegst als Werder-Fan nach diesem Spiel trotzdem Schiss.
Ja, ich
würde mich trotzdem Schiss
da auch nicht drauf verlassen, zumal Wolfsburg am letzten Spieltag in St. Pauli spielt. Also ja. Irgendjemand wird schon noch einen Punkt holen, ne? Aber lass uns doch mal ganz kurz Tabellenrechner, ne? Hast du die Tabelle vor Augen zufällig?
Ja, habe ich.
Werder ist jetzt 15. auf dem letzten Nicht-Abstiegs-Relegationsplatz. Genau. Also wir stehen wirklich am Beckenrand. Ja. So. Und vor uns steht Köln. Auch Köln hat noch ein minimales Risiko, auf dem Papier minimal, genau wie wir, noch zumindest in die Relegation zu rutschen.
Aber noch minimaler, ne? Also das sind mittlerweile, für Köln sind das auf den 16. Wolfsburg, sind das ja nicht nur 6 Punkte, sondern es sind ja, ich rechne gerade, 17 Tore.
Okay.
Also das ist, also, das, wenn die können sich eigentlich auch schon sicher sein.
Ja, okay, aber das haben wir auch gedacht vor Samstag. Sicher ist, dass wir nicht mehr direkt absteigen können.
Mhm.
Ne? Der direkte Abstieg ist auf jeden Fall Heidenheim, St. Pauli, Wolfsburg, 2 aus 3.
Ja, genau. Richtig.
So, aber Relegationsplatz ist dann noch einer von den 3, also kann aber auch noch Wolfsburg, Werder,
oder
könnte Köln. Noch St. Pauli werden, könnte auch Köln werden.
Genau. Zumindest am Rechenschieber.
Ja.
Ja. Und um die Konfusion jetzt nochmal komplett zu machen, Köln als Mannschaft, die derzeit noch nicht in der Abstiegszone steckt, die spielen jetzt zu Hause gegen Heidenheim, auch do or die. Mhm. Und dann haben die am letzten Spieltag die große Meisterfeier in München.
Ja gut, und da wollen sie durch sein, gehe ich mal von aus.
Ja
gut, sie haben es auf jeden Fall mit einem Heimspiel gegen Heidenheim zu Hause selbst in der Hand.
Genau, richtig.
Wir spielen,
ein Punkt reicht. Oh Gott, ein Punkt reicht.
In Hoffenheim.
Ja.
Die ja 3:3 jetzt gegen Stuttgart Kampf um die Champions League Plätze gespielt haben am Wochenende, und Leverkusen hat gegen Leipzig gewonnen. Dementsprechend haben die großes Interesse dran, diesen trudelnden, schwächelnden Gegner aus dem Stadion zu schießen.
Ja. Und sie müssten eigentlich auch noch was fürs Torverhältnis tun, weil im Dreikampf um Platz 4 sind alle punktgleich mit 58 Punkten. Leverkusen, Stuttgart, Hoffenheim. Und Hoffenheim hat von den 3 Mannschaften das schlechteste Torverhältnis. Ja,
hat aber noch Werder Bremen zu Hause.
Genau. Ja, genau.
Ja, aber so denkt Hoffenheim.
Ja, natürlich. Die gehen in das Spiel und sagen, ey, wenn wir unsere Situation signifikant verbessern, müssen wir die hier aus dem Stadion ballern.
Ja.
So gehen die an das Spiel am Samstag ran.
Genau. Und wir kommen nicht mit dem Momentum to go, sondern wir kommen wieder mit Sheet in the Books.
Mit dem Sheet to go, genau.
Ja. Weil
Sheet in the Books to go.
Richtig. Mal angenommen, das passiert wirklich so und wir kriegen da eine Schraube oder verlieren mit 3-4 Toren Unterschied, was ja nun auch schon anderen passiert ist in Hoffenheim. Ja. Dann geht aber der Arsch nochmal richtig auf Grundeis vor dem letzten.
Genau. Und dann haben wir Dortmund. Dann haben wir Dortmund zu Hause. Das, wenn du im letzten Saisonspiel gegen den souveränen Vizemeister noch was reißen musst, dann bist du selber schuld.
Mann. Wir müssen noch mal über vorgestern
reden. Ja, ne?
Und ich meinte ja schon, ey, was für ein geiles Wetter. Gruß an Torben auch aus dem Fanclub, den wir im Metronom getroffen haben, der einen schlauen Satz sagte, der nämlich meinte, ey, hier zu Hause Augsburg habe ich schon im November, dachte ich schon. Da fährst du hin. Gegner. Ja. interessiert mich nicht, völlig unattraktiv, aber das ist eins von fünf Spielen im ganzen Jahr, wo du wirklich mal die Chance auf geil Sonne hast.
Ja, ja, genau, im Trikot ins Stadion, ohne sich den Arsch abzufrieren.
Herrlich, Sonnenbrille auf, Bier auf die Hand. Ja, und genauso gut gelaunt waren wir ja eigentlich auch. Die Augsburg-Karte war dein Geburtstagsgeschenk für mich. Mhm. Ja, dass wir da zusammen hinfahren. Und du hast dir wirklich, also echt, hast auf meinen Jutebeutel aufgepasst. Du hast dir diese schicken, engen Shorts angezogen, die ich so gerne mag. Du hast sogar im Stadion mich überrascht mit dem Literbierbecher. Ja. Mit dem Literbierbecher. Alles war toll. Und dann habe ich gemerkt, das ist eine verdammte Falle. Es ist eine Falle. Ja, genau. Du hast mich in eine Falle gelockt. Ja. Es ist Augsburg.
Möglichst schnell betäuben den Mann.
Oh Mann. Und dann hatten wir die ersten 20 Minuten und wir können ja mal reinspringen. Ne? Ja. War unser Gefühl gar nicht so schlecht, oder?
Nö. Ich fand wirklich, dass es gut aussieht. Klar, auch getragen von der Euphorie, ne? Und ja. Bock drauf und geht hier was und so. Aber ich fand das dann per se auch erstmal nicht. Wir hatten sie in den ersten 20 Minuten relativ, ich will jetzt nicht sagen eingeschnürt, das kann Werder nicht. Aber wir waren tendenziell deutlich häufiger in ihrer Hälfte als in unserer. Ja. Wir lagen bei den Eckbällen klar vorne in der Statistik. Ja. Und die eine oder andere Szene war ja durchaus dabei, wo man dachte so, oh, schade.
Genau, wir hatten, meine ich, zwei einigermaßen gefährliche Abschlüsse, einen Schuss von Sugawara ans Außennetz und dann gab es, glaube ich, noch einen zweiten Abschluss, kriege ich jetzt gar nicht mehr so richtig zusammen. Ich glaube, der von Milosevic, der auch irgendwie von der 16-Meter-Linie, was aber abseits war dann, glaube ich. So, also wir hatten schon so, und wir waren für Werder Bremen-Verhältnisse, für unsere, sag ich mal, Mittelfeld-Kompetenzen, haben wir den Gegner echt schon fast eingeschnürt, die erste Viertelstunde. Also das war für unsere Verhältnisse spielerisch gar nicht schlecht. Und das hat Manuel Baum danach auf der Pressekonferenz gesagt, Werder hat uns schon ein bisschen überrascht und Probleme bereitet mit der Positionierung von Romano Schmid. Also wir haben Romano Schmid nicht in den Griff gekriegt, meinte er. Ne? Der Baum, das hat ihm irgendwie gar nicht gefallen. Der hatte zu viel Räume, zu viel Bewegungsfreiheit und meinte, Massengo hat dann ja früh gelb kassiert für einen Foul und war dann ja kurz vor der zweiten gelben, wurde schon ausgewechselt dann.
Ja, genau.
Nach, ich weiß gar nicht, 25 Minuten oder also Mitte der ersten Halbzeit und Baum hat umgestellt und hat das Mittelfeld neu sortiert und dann war bei uns vorbei.
Ja. Dann war, da haben wir auch keine Antwort drauf gefunden, auch die ganze Zeit keine Antwort drauf gefunden.
Richtig.
Ja, und dann fällt dieses Tor halt auch so, oh Mann, ey. Ja, ich schon wieder, krieg schon wieder einen Schub hier.
Du meinst das 0-1 jetzt.
Ja, genau. Ja. Sag doch mal, was du über das Verhalten von Marco Friedl in dieser Situation denkst, bitte.
Ja, der war in der Nähe.
Ja.
Luftlinie, nicht so weit entfernt. Ja, ey Mann, beim zweiten Tor steht er auch schlecht, ne? Gut, man kann ihm das jetzt nicht nur ankreiden, aber also teilweise ja, bin ich bei dir, aber halt auch nicht nur gerade das erste Tor, das ist natürlich auch so ein komischer Flipperball, wo sie zu dritt gegen Claude Maurice, glaube ich, stehen. Und im Mittelfeld und den Ball nicht kriegen und Claude Maurice, ich glaube Puertas den sogar noch vorlegt aus Versehen. So und dann kommt der Angriff und und dann ist ja überhaupt kein Körperkontakt mehr da. Nirgendwo. Also Kade nicht, der Pass vorher nicht, da ist null Druck drauf. Ja, und der Ball geht halt genau in diese Schnittstelle, die eine Problemzone wird in einer Dreier- beziehungsweise Fünferkette, wenn sich einer auf den anderen verlässt, weil man denkt, wir sind ja einer mehr, da muss ja einer, oh scheiße, da ist gar keiner mehr. Ja, genau. So, und dann kommt Friedl nicht hinterher, er fragt sich, wo ist Koulibaly, der ist nicht da. Und dann ist er natürlich auch nicht schnell
genug, um
ranzukommen und so. Ne? Ja, und das zweite Tor war ja nun auch komplett ohne Körperkontakt. Und das ist auch so ein Ding, auch so klassisches, nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Ja, wo der ja auch, der Kopfball, der geht ja auch zwischen unseren Innenverteidigern komplett frei, geht der ja hoch und hat keinen Gegnerdruck. Bei der Flanke genau. Gibt's keinen Druck auf den Gegner.
Genau. Oh. Ja, genau, genau. Und das war ja dann wirklich auch das erste Mal, dass ich den ersten Rant-Oper-Anflug neben dir da oben im Oberrang bekommen habe, weil das wirklich einfach, also auch so erschreckend körperlos und fast schon, ja wie sagt man, gleichgültig wirkte. Ja,
so über sich ergehen lassen.
Ja, irgendwie. genau
das. Und keine Straffung, wirklich gar nichts. Und erinnere dich noch, die ersten 15, 20 Minuten, waren wir beide davon überzeugt, zumindest wenn wir das erste Tor schießen, dann ziehen wir das.
Genau.
Weil Augsburg kam jetzt nicht mit Messer zwischen den Zähnen auf den Platz.
Schön abgewartet.
Ja, und Augsburg hat erst mit der Führung gemerkt, für was sie da überhaupt spielen.
Ja, nee, und vor allem auch, das wird ja gar kein 90 Minuten anrennendes Werder vor eigenem Publikum mit 41.000 Leuten im Rücken.
Ja.
Sondern, weil die sind unter dem Eindruck, wenn die so spielen wie im Nordderby, dann kriegen wir hier aber den Arsch stramm gezogen.
Ja.
Und dann haben sie nach 20 Minuten gemerkt, Moment mal, die sind ja heute gar nicht so.
Ja, und dann reicht halt eine kleine Umstellung von Baum, ne? Und da reicht dann, um uns komplett aus dem Spiel zu nehmen.
Den Zahn zu ziehen, ja.
Das fand ich wirklich, also ja. Und wie gesagt, ich will nochmal betonen, ne? Also zu Anfang war das Stadion wie der 12. Mann hinter der Mannschaft, war laut, hat die nach vorne gepeitscht, gesungen und gejubelt. Also die Pfiffe hat sich das Team
komplett selbst verdient.
Erarbeitet.
Genau, sag ich mal. Genau richtig. Ne? Und die waren nicht leise in der Halbzeit, ne? Nee. Also das war schon, da war schon viel Frust drin. Und das dann halt dann danach aus der Mannschaft irgendwie auch kommt, so ja, ein Stück weit könnte man es dann auch nachvollziehen.
Ja, ich denke, das kann man schon, das ist ja nett, dass man uns das zugesteht.
Aber, nach einer Saison, die so gelaufen ist.
Ja, weiß ich nicht. Also das ist mir auf vielen Ebenen, es ist nicht so, dass wir unglücklich ein Spiel verloren haben oder dass wir alles gegeben haben und dann doch nicht. Oder dass es wie ja sonst ab und zu mal, dass jetzt an einem Fehler liegt von einem Spieler oder wenn der den macht, dann oder so. Sondern das war einfach ein kollektives Versagen.
Ja.
Was mich wirklich, wirklich erschüttert hat, inklusive aller Erklärungsversuche danach, auch dieses Gejammer von einigen Führungsspielern, so, die Saison war so schlimm und so, ja, aber glaube, das war auch der Moment bei einigen, wo die, als sie gemerkt haben, vielleicht lag es ja auch ein bisschen an uns.
Ich wollte gerade sagen, also bei Friedel und bei Schmied hat man schon auch das Gefühl gehabt, dass es so war, so einfach, wir sind einfach zu dumm. Ja, wir kriegen es einfach echt nicht auf die Kette, uns da motivationstechnisch mal irgendwie am Riemen zu reißen.
Ja, aber das ist doch eine Bankrotterklärung.
Ja, ist es. Aber es ist ja, muss man auch sein, es knöpft dann wenigstens an das an, was wir die ganze Zeit schon während der gesamten Saison irritiert zur Kenntnis genommen haben, dass in bestimmten Phasen dieser Saison man immer den Eindruck hat, dass sie auf einmal nicht mehr zu 100% füreinander spielen und füreinander kämpfen. Ich finde es jetzt an diesem Punkt gerade so irritierend, weil ich eigentlich wirklich gerade nach Hamburg und Stuttgart gedacht habe, sie haben endlich wieder den Weg zueinander gefunden. Ja, und deswegen verstehe ich es nach wie vor nicht. Was brauchst du denn? Was hätte es denn deren Ansicht nach gebraucht, um die Ernsthaftigkeit der Situation und dieses Spiels und die Chance, die sich da bietet, nicht auf die leichte Schulter zu nehmen?
Führungsstärke und eine Hierarchie auf dem Platz.
Ja, gut. Dann sind wir an einem Punkt, wo man sagen muss, dann hat dieses Team ein Problem, was über das simple, reißt euch mal am Riemen hinausgeht.
Ja, aber das hatten wir ja auch schon die letzten Monate immer mal wieder gemutmaßt, zumindest. Ja, keine Hierarchie, da ist auch niemand auf dem Platz von unseren Führungsspielern, der jetzt mal gesagt hat, so und jetzt komm und jetzt, ne? Und ich muss auch sagen, das ist mir auch von Tun zu wenig. Also die Aufstellung so zu machen, dass man jetzt keinem wehtut und diese wilden Wechsel in der Halbzeit zu machen, womit man ja nun noch erstmal die Ordnung, man will es dem Gegner schwerer machen, aber man macht es sich halt auch selber erstmal schwerer. So, das habe ich nicht verstanden. Koulibaly dann rauszunehmen in der Halbzeit, habe ich auch nicht verstanden, haben wir beide nicht verstanden, weil wir beide ja in den 10 Minuten nach dem Rückstand meinten, ey, der Einzige, der sich hier aufbäumt und der was reißen will und nach vorne geht, ist jetzt der 18-Jährige.
Ja. Thomas, wir müssen hier einmal ganz kurz Pause machen, hier muss jemand ins Studio. Ich schmeiß den Jeopardy-Rekorder an, die Handdrehorgel, und dann hören wir uns gleich wieder.
Lange nicht gehört.
Ja, eben, bis gleich. So, da muss ich der Siegert jetzt nochmal in aller Form entschuldigen. Aber vielleicht haben uns diese paar Minuten einfach mal in den Bauch atmen ganz gut getan, mein lieber Thomas. Denn ich hatte so das Gefühl, wir haben uns so beide so ein bisschen wenigstens, also mindestens in Rage geschimpft.
Ja, ich dachte, die Folge wird ein Selbstläufer. Aber
ja. Kann man auch einfach mal die Rants laufen lassen, aber ja, komm. Also, wir sind uns einig, dass es nach wie vor sich aufhängt an den Erklärungsversuchen, die uns nicht zufriedengestellt haben im Anschlusse. Und deswegen macht es jetzt vielleicht Sinn, auch nachdem wir ja mehr oder weniger gezwungen wurden, nach der ersten Halbzeit einmal auszusteigen, nochmal kurz auch drauf zu gucken. Das würde mich nämlich echt mal interessieren, wie du da auch taktisch drauf geguckt hast. Denn jetzt mal fernab davon, dass wir uns sehr gewundert haben, dass er viel in der Halbzeit gewechselt hat, ging ja auch mit einer taktischen Umstellung einher. Die hat aber schon ein bisschen was gebracht, oder nicht?
Ja, die hat was gebracht. Man kann es Umstellung nennen, man kann es auch Korrektur nennen. Ne? Denn es ist ja im Prinzip das, von Fünfer- auf Viererkette wieder zu gehen. Was, sag ich mal, sagen die einen, vielleicht auch schon Anfang des Spiels nicht so doof gewesen wäre. Ja. Wenn man denn den Anspruch hat, Augsburg zu Hause zu besiegen.
Ne? Würden wir auch so unterschreiben, oder nicht?
Ja, ich würde es auch so unterschreiben, denn wir erinnern uns, die Fünferkette kam zurück in Stuttgart und war, damals hatten wir ja auch gefordert oder uns gewünscht, aber natürlich ausgerichtet auf den Gegner, ne? Dass da halt mit Elkanus und Führich und Leveling und so über die Außen, ähnlich wie bei Gegnern wie Bayern oder so, dass man sich da auf den Gegner, nach dem Gegner richtet und wir da ja dann erfolgreich damit waren, auch zumindest uns den Punkt ergaunert haben. Ja. Tja, ob das dann zu Hause gegen Augsburg, wenn man vor Augen hat, hier jetzt dreckig gewinnen und dann haben wir die Saison doch noch irgendwie einigermaßen unbeschadet, ob man dann mit der Fünferkette reingeht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Er hat dann gewechselt von Fünfer auf Viererkette. Mir fiel dabei spontan ein, oder sprachen wir ja auch drüber, jetzt nimmt der Koulibaly raus, der noch nach vorne sich am meisten gezeigt hat und sich am meisten aufgebäumt hat. Und Marco Friedl blieb drin, der ja nun bei beiden Gegentoren nicht gut aussah. Habe ich schwer verstanden. Auch ein Senne Linen hat in der ersten Halbzeit einen Fehlpass nach dem anderen gespielt.
Was haben wir geflucht wie die Bierkutscher?
Einen Fehlpass nach dem anderen, und zwar auch größtenteils unbedrängt, völlig unnötig.
Und in der Vorwärtsbewegung.
Ja, aber irgendwelche One-Touch-Bälle, wo man dachte, ey, nimm ihn doch an. Es kommt doch gar keiner. Augsburg wartet doch, lässt sich doch kommen. So, der spielte weiter, auch ein Jens Day, ein Schatten seiner selbst, komplett abgemeldet, 90 Minuten. Die blieben beide drauf, Puertas wurde ausgewechselt. Ja. Dachte ich auch, vielleicht auch gerade in der Mitte dagegen so Leute wie Jakic oder so, der ja reinkam bei denen mit dem Körper und... Ja, er machte bei mir noch den Eindruck, dass er sich am meisten wehrte von den dreien, über die ich jetzt gesprochen habe, wurde auch ausgewechselt. Und Milosevic, der zumindest vorne ein, zwei Bälle behauptet, immerhin mal anspielbar war und auch einen Abschluss hatte, auch wenn es dann abseits war, wurde auch ausgewechselt. Ich fand es, also ich sag mal, kreativ.
Ja, und ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, weil ich es nicht mehr zu 100% erinnerte, aber Stay hat auch durchgespielt, ne?
Ja. Ja, aber war komplett wirkungslos und war nach 70 Minuten auch völlig am Ende.
Ja. Noch Bilder noch gesehen, nämlich dann nach dem Spiel auf der Bank, wo er wirklich also am Pumpen war wie ein Maikäfer.
Ja, und da muss man dann doch ehrlich gesagt auch mal einige Fragen Richtung Coaching stellen. Denn ob das dann eine gute Idee ist, Puertas in der Halbzeit rauszunehmen, wenn du einen katastrophalen Tag von Sennelinen hast und wenn du einen Jens Day hast, der auf 50% unterwegs läuft, ist, weiß ich nicht. Also da haben sich schon Fragen bei mir gestellt, muss ich sagen. Und obwohl man ja sagen muss, dann die ersten 10 Minuten zweiter Halbzeit zumindest, haben wir dann ein bisschen mehr Druck auf den Rasen gekriegt.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also wenigstens das konnte man sehen. Kein Wunder, ja, wenn du so umstellst, dass du halt eben ein Stück weit auch hinten mehr aufmachst, weil du einfach das Ding machen willst.
Zur Vollständigkeit ganz kurz. Für die drei kamen rein eine komplett neue Sturmreihe. Links Bangula, rechts Jinma, in der Mitte Musa.
Genau, richtig. Und bei Musa hatte ich auch den Eindruck, dass sich direkt was getan hat, zumindest was so was Körper anging. Mhm. Ja, der hat die Bälle gut und viel behauptet, ne, hat viel körperliche Arbeit gemacht, genau das, was wir immer auch gesagt haben, was so ein Mittelstürmer im Optimalfall können muss, nämlich Ball behaupten und warten, bis der Rest nachrückt.
Ja.
So.
Was natürlich allerdings auch leichter ist, wenn du rechts und links noch deine Außenstürmer neben dir hast, als wenn ein Milosevic, der da mit Romano Schmid als Einzelkämpfer vorne unterwegs war.
Ja, genau. Und führt dann folgerichtig nicht zuletzt zum Anschlusstreffer von Romano Schmid, auch noch zu einem Zeitpunkt, wo wir beiden noch dachten, wenn du jetzt das Momentum daraus mitnehmen kannst, dann geht vielleicht noch was in Richtung Unentschieden.
Ja. Obwohl ich eigentlich unsere beste Phase, entschuldige, darf ich?
Ja, klar.
Unsere beste Phase war eigentlich vor dem Anschlusstreffer. Also das war eigentlich, fand ich, die Zeit direkt nach der Pause, wo es dann eben mit dieser Umstellung auf 4-3-3 und Stay noch einigermaßen Kraft hatte, ne, wenn sie dann nur noch zu dritt im Mittelfeld dann waren ohne Puertas. Wir hatten einmal das Abseitstor von Musa.
Genau,
was äußerst knapp war, äußerst knapp. Und wir haben die Riesenchance gehabt von Justin Jinma, oder beziehungsweise die er sich ja fast alleine erarbeitet, aber dann natürlich traditionell auch ganz alleine vergeben hat. Ja. wo er rechts den Ball annimmt aus der Luft, ihn zwischen zwei Gegenspielern und dann alleine auf den Torwart losläuft. Und den dann so mies abschließt. Ich glaube, wenn Dahmen den nicht gehabt hätte, wäre der auch vorbeigegangen.
Das befürchte ich auch, aber das sind halt die Szenen, die er machen muss, ne? Das ist wirklich, wenn du Momentum wieder aufbauen willst, dann sind das die Szenen, die du machen musst. Und sie bringen sich ja wenigstens in die Situation, ne? Aber dann ist dann halt einfach der Abschluss an so vielen Enden dieser Offensivabteilung einfach zu harmlos.
Ja, und es war auch nur die eine Situation, ne, in die wir Jinma gekriegt haben. Bangula hatte nicht eine.
Ja.
Ne? Und er hatte so 2-3 Mal Ansätze, wo man gesehen hat, okay, Potenzial ist da, wo er so zwischen zwei Gegenspielern durchgeht und so. Aber, und das meinten wir ja auch schon auf unseren Sitzen, auf deinen Sitzen, meinten wir ja auch schon, die suchen den gar nicht. Die haben den gar nicht angespielt. Das fand ich auffällig.
Wirkte komisch, das stimmt.
Ja. Ne, wirkte ein bisschen isoliert da außen. Ja, und dann hat Baum wieder mit einem Move, wie in der ersten Halbzeit, unser Spiel dann tot gemacht eigentlich. Ne, dann hat er umgestellt auf 5-4-1 und dann waren die Außen zu und dann ist auch mit Jinmas Tempo, ist es dann auch nicht weit her, wenn er keinen Platz hat, wenn da zwei stehen. Ja, und dann... Gut, Romano
zur Wahrheit gehört halt auch. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Zur Wahrheit gehört dann auch, dass du dann, und das ist dann die logische Konsequenz einer Umstellung, die uns wenigstens offensiv ein bisschen mehr Druck bringt. Ne?
Ja.
Dann fällt das Tor nach dem Abseitstor, nach der Großchance von Jinma. Wir hatten auch 2-3 Szenen, die im Ansatz okay waren in dieser Phase. Ja. Und dann macht Schmiedi den Anschluss. Aber dann hast du ja wirklich also auch auf Verlauf des Spiels, du hast ja nicht mal die Chance, dich daran hochzuziehen. Ja, weil du fängst ja was innerhalb von 5 Minuten, fängst du dir sofort das 1-3.
Ja, und wie
du. Und dann ist die Luft komplett. Ja, genau. Und dann ist die Luft komplett raus.
Ja. Ey, Mann, auch ich habe mal eben auf die Spieldaten noch geguckt. Ey, ich sag mal, das ist auch nicht vergnügungssteuerpflichtig, ne? Also, Zweikämpfe 50-50, was gut ist gegen Augsburg für ein Team wie Werder, vor allem nach dieser ersten Halbzeit. Mehr gelaufen, mehr Pässe, mehr Ecken, mehr Torabschlüsse. Aber wirklich eine Streuung. Eine Katastrophe. Ja. Augsburg hat 2 Ecken, macht 1 Tor. Ja. Augsburg macht 7 Flanken im ganzen Spiel. 7 Flanken, aber die Hälfte kommt an. Ja. Wenn das überhaupt geht. Das muss ich Kicker nochmal fragen, wie man wie bei 7 Flanken die Hälfte ankommen kann. Aber gut. ja, und die machen ein Tor da draus. So. Ja.
Ne? Und das ist wirklich billig, ne? Also das Tor ist ja wirklich billig.
Ja.
Das ist ja das kleine 1x1 der Standardvarianten.
Ja.
Und dass du dann einfach, dass Jakic einfach am zweiten Pfosten so frei an den Ball kommt, ist einfach.
Ja, und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, ne? Er kommt ganz frei. Und ich meine, das ist Jakic. Ja, das ist jetzt nicht. Ein Mann mit, also der ist riesig und kopfballstark bei Ecken und so. Aber das ist jetzt nicht der, sag ich mal, flinke, wendige Mittelfeldspieler, den man mal aus den Augen verlieren kann. So. Und das ist ja genau das, ne? Wir haben überhaupt keinen Druck auf keinen der Gegner beim 2-0. Und wir sprachen vorhin, woran hat's gelegen und so und was hätte anders laufen müssen? Ey. Ja. Jakic läuft zwischen unsere beiden Führungsspieler, Lienen und Friedel, und die ergeben sich, ja, und lassen ihn durchlaufen und frei, so, und auch danach Köpfe hängen und, oh, ey, Mann, das hat mich wirklich, war echt ein Wirkungstreffer, ey. Ich möchte jetzt auch nicht zu negativ hier das jetzt alles so runterziehen, aber das hat mich schon.
Das hat schon getroffen. Und ich finde jetzt auch gerade so kurz nach dem Spiel noch, finde ich es absolut legitim und nachvollziehbar, dass man dem einfach einmal irgendwie auch Raum gibt. So, schaffen wir dann eigentlich noch eine vor Heidenheim? Wollen wir überhaupt noch? Will ich überhaupt jemals wieder über Werder Bremen sprechen?
Ich sag mal so, solange wir noch ein Erstliga-Podcast sind,
ja,
nehmen wir
ja, gut.
Jede Gelegenheit mit. Nee, letzte Woche hat es ja dann leider nicht mehr geklappt. Ehrlich gesagt, wir hatten auch eine frühe Folge gemacht und meinten dann, ey, wir machen Freitag noch eine vor Augsburg, war ja Feiertag. Und haben dann auch ernsthaft das vorgehabt und dachten dann aber, ey Mann, in 24 Stunden ist das Spiel, da wartet jetzt keiner drauf irgendwie. Ja. Ne? Lass lieber nach dem Spiel und so. Aber ich finde, diesen Freitag oder Donnerstag,
ja, das schaffen genau, wir. Genau, oder Donnerstag. An dem, wir versuchen es, aber ihr wisst ja, wie es manchmal laufen kann, solange wir uns noch kein goldenes Eingangsportal für unsere 32 Zimmer-Villen bauen können, muss das immer noch so ein bisschen hin anstehen. Hm. Mein Gott, also vielleicht noch als kleines Bonbon, es gab ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es war ja noch auch ein Demonstrationszug angemeldet durch die Stadt.
Zum 1. Also, Mai, und, oder?
Ja, wahrscheinlich. Also nee, Hintergrund war ja offenbar dann auch nochmal per Pedes dem Unmut über den Verlauf der Geschicke von Werder Bremen.
Ganz kurz, nimm mal alle mit. Wir haben jetzt gar nicht mehr klar gesagt, worum es ging. Also es war eine angemeldete Demo von den Leuten, die diese Petition gegen Fritz auf den Weg gebracht haben. Ne?
Waren das die Organisatoren? Das wusste ich in der Tat nicht.
Ach so, da war ich jetzt von ausgegangen.
So, nee, das weiß ich nicht genau, ob es die wirklich waren. Fakt ist aber, dass eine Demonstration angemeldet war, die vom Überseemuseum zum Weserstadion gehen sollte.
Für den Sonntag aber, ne?
Für den Sonntag, also für nach dem Spiel. Das Ganze hätte ja mutmaßlich durch den Verlauf dieses Spiels auch noch Wasser auf die Mühlen sein können.
Ja, war eigentlich eine Steilvorlage, ja.
Ja, die Deichstube hat das auch thematisiert und hat auch gesagt, also nach dem Spiel, das könnte ja durchaus auch eine größere Nummer werden. Hm. Ja, die ist dann abgesagt worden, weil zu wenig Teilnehmer
da
waren. Also ich, ja, ne, das ist jetzt, da kichert der Siegert auch leise in sich rein. Ich sag halt, ja.
Jeder kann sich seinen Teil denken, ne? Es ist natürlich, also diese Demo, ne, diese Aktion, und wie gesagt, einer der Macher da hatte ja auch mit uns Kontakt aufgenommen, hattest du ja erzählt, und wir gehen da natürlich auch nochmal ins Gespräch. Vielleicht war es jetzt halt auch so ein bisschen einfach der absolut falsche Moment. Selbst, also wie gesagt, dieses Augsburg-Spiel, also vielleicht hat man das rausgehört jetzt die letzte Stunde, hat mich doch sehr frustriert, und trotzdem wäre jetzt so eine Trecker-Demo einen Tag später irgendwie auch nicht meins gewesen, weil da ist es einfach noch nicht Soweit ist es noch nicht. Wir müssen jetzt uns erstmal auf diese Saison konzentrieren.
Und ich möchte dazu nur einen Satz sagen. Ja. Ich will dazu nur sagen, und das ist ausdrücklich keine Wertung und, ne, und keine Schadenfreude. Ich will nur sagen, vielleicht ist dieser gesamte Komplex dieser Demonstration sowohl für die Initiatoren als auch für die Leute im Internet, die die Meinung vertreten mit Blick auf Werder Bremen, wir sind viele, ja, vielleicht ist das ein Indiz dafür, wie groß der Zuspruch für eine solche Haltung dem Verein gegenüber außerhalb der Bubble ist. Also, ne, also nur als Denkanstoß, gar nicht irgendwie regt euch ab und alles überhaupt nicht sinnvoll und so. Ich sage bloß, vielleicht ist es ein kleines Zeichen dafür, wie die Meinung außerhalb des der eigenen Glocke ist.
Du meinst, dass Social Media, dass da auch manchmal sowas wie Scheinmehrheiten entstehen.
Gefühlte Mehrheiten, genau.
Ja, könnte was dran sein. Und ich glaube, was ihnen auch nicht geholfen hat, ist, dass man da leider sehen musste an diesem Samstag, dass da das Versagen nicht nur auf einer Etage stattgefunden hat. Denn das war auch neben dem Platz, auf dem Platz und in der Kabine, muss ich leider sagen. Das war wirklich eine komplette Bruchlandung.
Ja, und ein ziemlicher Reality-Check, um mal dabei zu bleiben. Oh, ja, Thomas, komm, schütteln.
Einmal schütteln. Es tut mir jetzt schon leid, dass wir so negative Vibes hier verbreitet haben die ganze Zeit.
Ja gut,
Zeit.
Aber ich glaube dann, so geht's auch einigen. So, und ich glaube, dass das auch mit Blick auf das, was wir uns gewünscht hatten, ob des Settings und dem perfekten Setting für einen wundervollen Fußballtag, Zitat Ende. Und dass es dann halt eben sich ins Gegenteil verkehrt, nun ja, da muss man dann halt eben zumindest seiner Frustration auch mal ein bisschen Raum geben dürfen, finde ich.
Tja, wir sind Werder Bremen-Fans.
Und wir sind trotzdem noch Freunde, oder?
Ja, wir sind Freunde, auch wenn du mich wieder in so eine Falle gelockt hast. Ja, in eine Falle.
In die Werder Bremen-Weserstadion-Falle.
Die Shorts sahen schon gut aus.
Ja. Leute, Wunden lecken, ja, wenigstens mental. Und dann versuchen Thomas und ich Ende der Woche noch was vor Heidenheim Hoffenheim ist fast das Gleiche. Hoffenheim hinzubekommen. vielleicht dann auch wieder etwas positivere und versöhnlichere Töne. Und seien es nur positive und versöhnlichere Töne mit Blick auf die Ergebnisse von St. Pauli und Wolfsburg. aber bis dahin würde ich sagen, regen wir uns jetzt alle noch mal ein bisschen weiter ab und dann schaffen wir es vielleicht, die Mannschaft wenigstens mental dann noch zombie-mäßig über die Ziellinie zu schubsen.
So, die Untoten. Ja. Ja.
Und wenn ich sie ohne Unterleib über die Linie ziehen muss an den Armen. Ja, ja. Mein Süßen, war trotzdem schön mit dir. Das kann uns keiner nehmen. Ne? Und dann hören wir uns Ende der Woche wieder und bis dahin erstmal Kopf oben halten und reingehauen. Also, bis dann. Ciao.
Danke fürs Hören. Gute Woche.